Ja, wenn man das so hört und miterlebt, dann kann man wirklich sagen, Gott ist groß. Gott tut Wunder. Nicht nur das, was wir in der Bibel lesen, sondern auch heute noch in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben, aber auch in unserem persönlichen Leben. Und wir wollen heute mal ein wenig das Volk Israel begleiten und dazu aus 2. Mose lesen. Nun, das Volk Israel, natürlich muss man sagen, Jakob mit seiner Familie, mit etwa 70 Leuten, sind mal irgendwann, weil Josef in Ägypten war, nach Ägypten gekommen. Dort ist es ein großes Volk geworden von etwa 1 Million Personen. Kannst du dir vorstellen, wie viel das ist? 1 Million? Das ist so viel, wie die ganze Stadt Köln Einwohner hat. Und jeder, der so ein kleines bisschen ja weiß, wie groß Köln ist, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Masse Leute ist, dieses Volk Israel. Und es ist in Ägypten und es ist in Sklaverei, weil der ägyptische König die ganze Geschichte von Josef nicht kannte und gesagt hat, die sollen für mich arbeiten. Die müssen Ziegel brennen, wir wollen Häuser bauen. Und die lieben Israeliten, die haben ja sonst sowieso nichts zu tun, also müssen sie für uns Ziegel brennen. Das heißt, sie kriegten Stroh, dann wurde das Ganze verarbeitet und gebrannt und daraus wurden praktisch das, was wir auch heute noch als Ziegelsteine kennen. Aber Gott hatte gesagt, dass er dieses Volk wieder aus Ägypten herausführen würde. Dann ist Mose geboren. Jeder von uns, denke ich, kennt die Geschichte, wie Mose 3 Jahre letztlich bei seinen Eltern versteckt worden ist, weil eigentlich sollten alle Jungs ertränkt werden. Die sollten alle einfach in den Nil geworfen werden. Und dann starben sie. Aber die Eltern von Mose, die waren so begeistert von diesem Jungen, dass sie ihn einfach versteckt haben. Dann ist Mose entdeckt worden, als sie ihn nicht mehr verstecken konnten, haben sie ihn in ein kleines Körbchen, das sie wie ein Schiff gemacht haben, auf dem Nil ausgesetzt. Die Tochter des Pharao kam dahin, hat diesen Mose gesehen, der da geweint hat, hat ihn an sich genommen und hat ihn, nachdem er erst noch wieder zu Hause sein durfte, es ist übrigens sehr interessant. Es ist, glaube ich, somit die einzige Mutter, die ihr eigenes Kind wiederbekommen hat, es versorgen durfte und dafür noch vom König bezahlt worden ist. Nun, Mose wurde dann irgendwann so um die 40 Jahre alt. Er dachte, jetzt geht's los. Mit seiner Kraft ging er los und wollte das Volk Israel befreien. Und hat dabei zunächst einmal einen Ägypter erschlagen, weil der Unrecht getan hatte an einem Israeliten. Und hat anschließend am nächsten Tag, als er 2 Israeliten streiten sah, wollte er wieder schlichten. Und dann sagte der eine, hör mal, willst du mich jetzt auch erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Das kam zu den Ohren des Pharao und Mose musste fliehen. Er floh in das Land Midian. Dort heiratete er, dort hütete er 40 Jahre lang die Schafe. Damit war er da fast 80 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie viele hier noch 80-Jährige sitzen im Raum, da sind gar nicht so viele. Und mit diesen 80 Jahren kriegte er dann von Gott den Auftrag, also nicht mehr er selbst als der große, starke Mann, sondern er kriegte von Gott den Auftrag, du sollst jetzt nach Ägypten gehen, und mein Volk befreien. Ich doch nicht. Doch, du gehst, sagte Gott. Und weil Mose einfach Angst hatte, stellte ihm Gott sogar noch seinen Bruder Aaron zur Seite. So ging er wieder dann nach Ägypten und er ging zum Pharao und sagte zum Pharao, lass die Israeliten, lass mein Volk ziehen. Der Pharao sagt nein. Und dann passiert etwas, wir kennen das so schön und einfach als die 10 Plagen. Aber wir müssen uns das mal vorstellen, was da passiert. Die erste Plage ist, Als der Pharao Nein sagt, dass Mose und Aaron letztlich gesagt haben, dann wird alles Wasser in Ägypten zu Blut. Ne? Stell dir mal vor, du drehst zu Hause einen Wasserhahn auf und da kommt nur Blut raus. Was trinken wir denn dann? Alles Blut. Und man muss ja sehen, die haben zwar noch keine Wasserhähne gehabt, aber die Brunnen, alles, komplett alles, war das Wasser Blut. Aber interessanterweise, die Wahrsager, die da in Ägypten waren, die konnten das auch. Und der Pharao sagt, nee, ihr bleibt hier. Als nächstes kam alles voller Frösche. Können wir uns das vorstellen? Machst die Bettdecke zurück, Frosch, 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 alles Frösche. Und jeder, der mal irgendwann beim Nachbarn oder so in seinem Teich oder bei sich selbst im Teich einen Frosch oder zwei oder drei gehabt hat, wenn die an zu quaken fangen, dann ist ganz schön laut. Eigentlich stört das doch. Und da müssen wir vorstellen, alles voller Frösche. Und was sagt der Pharao, jetzt könnt ihr endlich gehen? Nein. Er sagt, nein, ich lasse euch nicht ziehen. Interessanterweise, auch die Frösche konnten von den Weissagern und von den Leuten, von den Weisen in Ägypten auch gemacht werden. Dann kam eine dritte Plage. Die dritte Plage waren die Mücken. Die vierte Plage waren die Stechfliegen. Wie oft regt uns eine Mücke an der Wand auf? Vor allen Dingen, wenn wir nachts schlafen. Ja, da kommst du nicht mehr an der Wand, dann kommst du angeflogen. So mit so einem ganz hohen Ton am Ohr. Das stört. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der aller Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Steht in 2. Mose 8, Vers 13. Aller Staub wurde zu Mücken. Und ich vermute mal, es war da noch nicht überall so sauber wie bei uns heutzutage mit Staubsauger und Staubwedel und dergleichen. Es war da vielleicht viel mehr Staub. Und da hörtest du nicht mal eine Mücke, da hörtest du ganze Mückenschwärme. Und da konntest du nicht mehr mal eben draufhauen und sie war vielleicht tot. Da hattest du einen Mückenstich am anderen. Und auch bei den Stechfliegen können wir uns das vorstellen. Aber der Pharao wollte und wollte nicht ziehen lassen. Und dann ab der vierten Plage, das ist übrigens ganz interessant, ab der vierten Plage, was die Stechfliegen betrifft, da war nur noch das Volk der Ägypter davon betroffen. Die Israeliten, die hatten keine. Also da gehen vielleicht zwei gerade mal so an der Straße lang, da rechts, das ist der Ägypter, links, das ist der Israelit. Und bei dem Ägypter schwirren die ganzen Stechfliegen da um den Kopf rum und überall. Und der Israelit geht daneben und sagt, stört mich doch nicht. Können wir uns das vorstellen? Gott hat es gemacht, weil Gott wollte dem Pharao seine Macht zeigen. Aber der Pharao, er wurde seinerzeit bei den Ägyptern üblicherweise auch, das ist der Gott Ra, bezeichnet, hat immer wieder gesagt, nein, ich lasse das Volk nicht ziehen. Na gut, dann dürfen mal nur die Männer ziehen. Und also er hat immer wieder versucht, das irgendwie so zu drehen, dass auf jeden Fall alle wieder zurückkommen, damit sie ihm wieder weiter seine Ziegel brennen. Es geht dann weiter. Fünfte Plage, eine Viehpest. In der sechsten Plage gab es Geschwüre aus Ofenruß und dergleichen. Die siebte Plage war Hagel. Und im Land Gosen, wo die Israeliten wohnten, hat es nicht gehagelt. Achte Plage, Heuschrecken. Schon mal eine Heuschrecke auf der Hand gehabt? Eine vielleicht. Hast du schon mal gesehen, vielleicht auf YouTube, wenn so ein Heuschreckenschwarm irgendwo einfällt? Das wird dunkel, wenn die kommen. Weil die sind zu Hunderttausenden, zu Millionen kommen die an und fressen dir alles weg, was da an Grünzeug überall ist. Neunte Plage, es wurde dunkel im ganzen Land. Wir würden es heute Blackout nennen. Nichts mehr, kein Licht mehr. Aber es wurde auch wieder hell. Und was sagt der Pharao? Der Pharao sagt in Kapitel 10, Vers 27 lesen wir, 2. Mose 10, Vers 27, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er nicht bereit war, sie ziehen zu lassen. Und der Pharao sagte zu ihm, geh fort von mir, nimm dich in Acht und tritt mir nicht noch einmal unter die Augen. Denn an dem Tag, an dem du mir wieder unter die Augen trittst, wirst du sterben. Darauf sagt Mose, du hast recht geredet. Ich werde dir nicht mehr unter die Augen treten. Und jetzt lesen wir eine ganze Menge direkten Bibeltext und lesen weiter in 2. Mose 11. Und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen, danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Wenn er euch endgültig ziehen lässt, wird er euch sogar völlig von hier fortjagen. Rede doch zu den Ohren des Volkes. Jeder soll sich von seinem Nachbarn und jeder von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Der Mann Mose war sogar sehr angesehen im Land Ägypten in den Augen der Hofbeamten des Pharao und in den Augen des Volkes. Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Dann werden diese, deine Hofbeamten, alle zu mir herabkommen, sich vor mir niederbeugen und sagen, zieh aus, du und das ganze Volk, das in deinem Gefolge ist. Und danach werde ich ausziehen. Und Mose ging in glühendem Zorn vom Pharao hinaus. Der Herr hatte nämlich zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder im Land Ägypten zahlreich werden. Und Mose und Aaron haben alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr hat das Herz des Pharao verstockt, so dass er die Söhne Israel nicht aus seinem Land ziehen ließ. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Und wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen, seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Ihr sollt es essen in Eile. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen. Und dann erzählt der Mose das dem Volk, dass sie das entsprechend tun sollten. Und dann lesen wir weiter ab Vers 21, wie Mose berief alle Ältesten und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas vom Blut, da in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür des Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Soweit erstmal. Stellen wir uns das mal vor. Da wird das Lamm genommen. Das sollten sie ja am 10. Tag nehmen. Das sollten sie zu sich nach Hause nehmen. Und dann kam der entscheidende Tag. Welcher Tag war das? Weiß das noch einer von euch? Was denn? Der 14. Tag im ersten Monat. Richtig. Da sollte das Lamm geschlachtet werden. Versuch mal, selbst wenn irgendjemand von euch den Kindern ein kleines, nettes Kaninchen schenkt oder wie auch immer, und dann kommst du hin und sagst Ostern, so, wir schlachten jetzt das Kaninchen und wollen das essen. Meinst du, das funktioniert?
Nein.
Es funktioniert nicht. Ich glaube, es hat keiner Appetit auf das Kaninchen. Aber in der damaligen Zeit war es ja auch so üblich, dass eben die Schafe waren dazu da, dass sie das Fleisch lieferten. Die wurden regelmäßig geschlachtet, um sie zu essen. Aber ein Lamm, ein kleines, ein fehlerloses Lamm, 4 Tage mit in der Familie gelebt und jetzt sollte es geschlachtet werden. Wir kennen alle den Ausgang der Geschichte, zumindest die meisten, aber stellen wir uns jetzt mal vor in der Familie, dann sagt der Vater so, wir müssen jetzt das Lamm schlachten. Wir sollen das, nächste Nacht soll das gegessen werden. Gut, das mag ja vielleicht noch normal sein. Dann wird das Lamm entsprechend geschlachtet. Und dann geht er hin und nimmt einen Ysop, das ist so ähnlich wie ein Pinsel, und geht an die Tür nach draußen und malt den Rahmen mit dem Blut an. Hey, was soll das denn, Papa? Was machst du da? Mose hat gesagt, dass Gott das so angewiesen hat. Ich soll das Blut an die Türe streichen, damit hier kein Gericht wird. Was für ein Gericht? Gott hat gesagt, ich will die Erstgeburt schlagen. Wer ist denn der Erstgeborene? Der zuerst in der Familie als Kind geboren worden ist. Wie viele Erstgeborene haben wir hier? Hände hoch. Ja, das sind mal so, ich sag mal ganz grob, 10-15%. 10 Leute, 15 Leute. Die sollten also schön drin bleiben, auch im Haus, haben wir auch gelesen, damit sie nicht von dem Gericht Gottes getroffen werden. Ich bin Nummer 4, habe ich Glück gehabt. Aber überlegen wir mal, was in der Familie los wäre. Wenn du vielleicht nicht Erstgeborener bist, stell dir mal vor, was würde denn passieren, wenn der Erstgeborene plötzlich stirbt? Das wäre auch für dich schlimm. Das wäre für die Eltern schlimm, wenn sie nicht sogar vielleicht selbst Erstgeborene waren. Ja, Sarah und Jan ist natürlich beides Erstgeborene. Ich meine, sie wären direkt in der Ewigkeit. Gut, das ist eine andere Seite. Aber nein, stellen wir uns das mal vor, was das für die heißt. Der Erstgeborene soll entsprechend verschont werden von dem bisschen Blut. Hält das wirklich? Funktioniert das? Hebräer 11, ein Vers. Durch Glauben, hier ist von Mose die Rede, aber wir dürfen das auf das ganze Volk Israel anwenden. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben, durch dieses komplette Vertrauen auf Gott. Wenn Gott etwas zusagt, dann stimmt das. Dann passt das. Ist uns das bewusst? Und ist uns das wirklich bewusst, dass dieses Passafest letztlich dazu führte, dass die ganze Erstgeburt gerettet war? Funktioniert das wirklich? Zweite Mose 12 sind wir nochmal wieder. Titus, den Hebräervers, den suchen wir nachher, machen wir beide zusammen, okay? Zweite Mose 12. Vers 29. Und es geschah um Mitternacht. Da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter. Und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin. Und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt. Und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können. Denn sie sagten sich, wir alle sind sonst des Todes. Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüssel trugen sie und ihre Kleidung gewickelt auf ihren Schultern. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. 600.000 Mann zu Fuß. Ja.
Warum die Männer ohne Kinder?
Weil das so in der Bibel steht. Das ist einfach eine Zahl, die Gott so in die Bibel hat schreiben lassen. Und jetzt können wir uns ja überlegen, die Frauen stehen ja auch nicht mit dabei. Jetzt kann man sich aber überlegen, 600.000 Männer, es werden wahrscheinlich noch mal ungefähr genauso viele Frauen dabei gewesen sein. Und die ganzen Kinder, da kommen wir mit 1 Million für Köln noch nicht mal aus, da sind noch mehr gewesen. sind es ja wahrscheinlich 1,5 bis 1,8 Millionen gewesen, wenn nicht sogar 2 Millionen, weil die haben wahrscheinlich noch viele Kinder gehabt. Aber das ist manchmal so, dass in der Bibel zwar eine Zahl steht und die aber nicht immer alles umfasst, sondern nur das, was dann dahinter steht, die Männer in diesem Fall. Jetzt ist also das Volk aus der Sklaverei befreit. Aber was hat das jetzt noch mit uns zu tun? Was ist da an dieser ganzen Geschichte, die wir da so gelesen haben, für uns so wichtig? Das ist die Frage, ob wir noch in der Sklaverei, in der Sünde leben, ob uns das noch alles wichtig ist, was unser alter Mensch hier auf der Erde tut, oder ob wir erkannt haben, dass wir auch Rettung brauchen. Genauso wie das Blut, was an den Türen da in Ägypten drangestrichen worden ist und der Engel Gottes, der die Ägypter getötet hat, an diesen Türen vorbeigegangen ist. Genauso brauchen auch wir letztlich Rettung für unser Leben, damit wir ewiges Leben haben können. Und auch das ist von Gott zugesagt. Und wir dürfen im Glauben annehmen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, so wie wir in der ersten Stunde darüber nachgedacht haben. Jesus Christus hat letztlich sein Blut vergossen, damit Menschen überhaupt wieder in die Verbindung zu Gott kommen können. Weil die Bibel sagt, und jeder von uns, wenn er mal ehrlich ist, kann das durchaus nachvollziehen, eine Sünde trennt von Gott. Von dem Heiligen und Gerechten Gott trennt eine Sünde. Und deswegen brauchen wir alle Vergebung. Jeder einzelne Mensch. Und ich kann es nicht für einen anderen tun. Müssen wir so sagen, wenn das hier mein Leben ist, dieser Vergleich fällt mir gerade jetzt ein, sonst hätte ich nämlich ein größeres Blatt mitgebracht. Wenn das hier mein Leben ist, so wie ich geboren werde, dann sieht das schön weiß aus. Und wenn ich jetzt einen Filzstift nehme und einen Punkt hier drauf machen würde, wäre das Blatt dann noch weiß? Nee, da wäre ein Punkt drauf. Und dieser Punkt ist das erste Mal, dass ich dann nicht mehr dieses weiße Blatt entsprechend habe, sondern dass es beschmutzt ist. Und wenn wir für jede Sünde, die wir tun, wenn sie noch so klein ist, einen Punkt auf dieses Blatt machen, was meinst du, wie schnell das zum Schreiben nicht mehr brauchbar ist? Jeden Tag eine Sünde, aufs Jahr gerechnet sind 365 Punkte. Das ist schon mal eine ganze Menge. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Die schlauen Leute, die einen Taschenrechner irgendwo jetzt auf dem Handy haben, könnten das schnell rechnen. Ich will es gar nicht ausrechnen, ist aber eine ganze Menge. Wenn ich jeden Tag nur einmal gesündigt hätte, was da an Punkten auf meinem Lebensblatt ist, das wäre wahrscheinlich schwarz. Da wäre nichts mehr von zu sehen. Und so ist das auch mit unserem Leben. Leider. Weil wir immer wieder eigenwillig sind, weil wir immer wieder ja an der Stelle meinen, wir wüssten es besser als das, was Gott uns als Richtschnur gegeben hat. Übrigens, das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Auch für mich gilt es genauso, dass es immer wieder ist, dass es mir passiert, dass ich etwas tue, was Gott nicht meint und was Gott nicht möchte. Aber, und das ist eben dieses Wunderbare an dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Er ist für mich gestorben. Er hat sein Blut für mich vergossen. Und jeder, der das im Glauben annimmt, der darf sagen, es genauso sagen. Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Er hat meine Schuld vergeben. Und wenn man sich darüber nachdenkt, dass er dann das Blatt wieder ganz weiß gemacht hat, weil er letztlich alles weggeputzt hat an Sünde, mit aller Ehrfurcht jetzt gesagt, diesen Begriff, ja, weil eben das Blatt wieder sauber ist. Deshalb dürfen wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und deshalb dürfen wir wissen, dass Jesus Christus letztlich für jeden Menschen auf diese Erde gekommen ist. Wenn wir einen ganz bekannten Vers lesen, aus Johannes 3, Vers 16, aber ich möchte einfach den Vers 17 noch mit dazu lesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ganz persönlich, hat heute schon ewiges Leben. Und dann kommt ein Vers, der mich an der Stelle immer wieder richtig froh macht, noch zusätzlich froh macht. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn, Jesus Christus, gerettet werde. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass du dieses Heil in Jesus Christus ergreifst, dass gleichsam deine Herzenstür mit dem Blut vom Herrn Jesus eingerahmt ist, dass du ihm die Tür aufmachst, dass er reinkommt und dass du dann, ohne dass dir etwas passiert und ohne dass du das Gericht zu fürchten musst, letztlich zu ihm gehen kannst, dass du dein Leben mit ihm gehen kannst. Dass du aber dann auch, und das ist einfach eine logische Folge aus dem Ganzen, dass du dann auch überlegst, was möchte denn der Herr Jesus, dass ich jetzt tue? Und es dann auch tust. Der Herr Jesus hat mehrere lange Predigten gehalten. Eine finden wir im Matthäusevangelium, eine im Lukasevangelium. Und interessanterweise beide Predigten, sowohl die Landpredigt als auch die Bergpredigt, enden damit, und jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, der wird einem klugen Mann verglichen, einer klugen Frau verglichen. Und das ist etwas, was ich uns mitgeben möchte. Auf der einen Seite, wenn du es noch nicht begriffen hast und noch nicht ergriffen hast, dieses Heil in Jesus Christus, wenn er noch nicht dein Herr ist, wenn du noch nicht zu ihm gegangen bist und gesagt hast, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, damit ich ewiges Leben habe. Zeig mir, wie ich mein Leben gestalten soll. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu es. Wir wissen nicht, wann Jesus Christus wiederkommt. Aber wir wissen eins, wenn er wiederkommt, dann werden nur die mit ihm in die Ewigkeit gehen, die diesen Schritt getan haben, die an ihn geglaubt haben, die ihn um Vergebung der Sünden gebeten haben. Und wenn du das vielleicht schon lange getan hast, dann überleg trotzdem, was für dich heute und morgen, was für dich ab jetzt gleich dran ist. Nämlich das zu tun, was der Herr Jesus gerne von uns getan haben möchte. Dass wir darüber nachdenken, wie wir unser Leben auch weiter gestalten. Dass wir wirklich mit unserem ganzen Sein und mit allem, was wir haben, ihm nachfolgen wollen. Und das ist eine Willensentscheidung. Mir ist das so, als wir jetzt die Mittwochabende da über die Landpredigt in Lukas 6 nachgedacht haben, ist mir so eins so durch den Kopf gegangen. Wenn ich sagen würde, ich möchte gerne nächstes Jahr im Oktober den Köln-Marathon mitlaufen. Danke für die, die schon mal grinsen. Ich bleib also sitzen in meinem Sessel und sag, ich laufe den Köln-Marathon mit. Und dann gehe ich hin, dann melde ich mich an, muss sogar noch Startgebühr bezahlen. Ich laufe den Köln-Marathon mit und ich sitze auf meinem Sofa und sage, und ich laufe den mit. Und dann geht's los. Dann gehe ich da mal hin, guck mir das an, wird wahrscheinlich irgendwo ganz hinten starten, weil das geht ja so nach Zeiten, wie die starten. Was meint er, wie weit ich komme? Nett, danke. Na gut, ich traue mir selbst noch vielleicht 200 bis 300 Meter und dann gehe ich noch einen Kilometer zu Fuß und dann sind die alle so weit weg und dann sage ich, komm, bieg mal ab und geh nach Haus. Also, aber was, wenn ich den Köln-Marathon jetzt wirklich laufen will, was muss ich denn dann machen?
Trainieren.
Ich muss das wollen und ich muss mich darauf vorbereiten und ich muss das tun. Ich muss anfangen zu laufen. Und wenn ich dem Herrn Jesus nachfolgen will und immer mehr das tun will, was er von uns möchte, was muss ich dann tun? Ich muss auch das üben. Das wird mir nicht von Anfang an gelingen. Da ist auf einmal doch noch dieser blöde Gedanke. Ja, oder aber so, dann noch wieder gelogen, so Mist. Kann ich um Vergebung bitten? In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und kann es versuchen und trainieren, beim nächsten Mal besser zu machen. Für die Erwachsenen ein ganz einfaches Thema, ich weiß, dass ich das schon öfter gesagt habe, ist der Straßenverkehr. Uns wird es immer wieder passieren, dass wir, wo 50 ist, doch mehr fahren. Ich schaffe es immer noch nicht dran zu denken, dass auf der Dohlmannstraße vom Altersheim heutzutage 30 ist. Ich fahre trotzdem mit 50 durch und irgendwann fällt es mir ein und sagt, wieder falsch gemacht. Ich muss es trainieren, ich muss es in meinen Kopf rein tun. Vor allen Dingen, wenn ich immer wieder selbst etwas Falsches tue, was ich immer wieder tue, dann wird das eine gewisse Gewohnheit. Dann merke ich gar nicht mehr, dass das falsch ist. Aber in dem Moment, wo ich es merke, kann ich es ändern und soll ich es ändern und kann vor allen Dingen Gott darum bitten, einmal um Vergebung bitten, aber auch darum zu bitten, dass er mir das nächste Mal zeigt und dass ich es dann entsprechend nicht mehr tue, damit ich nicht sündige. Und da gibt es so viele Sachen in unserem Leben. Und ich glaube, diese Dinge, die uns immer wieder auf die Füße fallen, wo wir immer wieder sündigen, ohne es zu wollen, vielleicht auch bewusst sündigen, das wird ein Leben lang so bleiben. Aber wir haben die Gewissheit, dass Jesus Christus uns die Sünde vergibt. Und wir haben die Gewissheit, wenn wir ihn angenommen haben, dass wir ewiges Leben bei ihm haben. Und das sollen wir ausstrahlen. Und da sollen wir hin. Und da müssen wir uns auch ein Stück weit einfach trainieren. Damit wir, wie der Apostel Paulus es sagt, irgendwann zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes kommen. Der sich auch ausgestreckt hat. Der sicher auch seine Fehler hatte, auch wenn in seinem Leben, wo er die Briefe geschrieben hat, da nicht so viel von zu lesen ist. Aber der wird auch seine Fehler und seine Probleme und seine Themen gehabt haben. Weil er war ein Mensch wie du und ich. Also möchte ich dir einfach mitgeben, dass du diese Woche mal bewusst darüber nachdenkst, was du tust und dass da, wo es falsch ist, du Gott darum bittest, dass er dir es vergibt und dass er dir das nächste Mal das Ganze vorher zeigt, damit du es gar nicht erst tust. Damit wir wirklich nächsten Sonntag wieder hier sein können, um zu seiner Ehre, um ihm die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt. Weil er hat uns alle Sünde vergeben. Er hat uns durch sein Blut rein gemacht. Er hat uns durch sein Blut zu Kindern Gottes gemacht. Wir sind Königskinder. Und so dürfen wir uns auch hier auf dieser Erde verhalten und deutlich machen, dass wir dem Herrn Jesus angehören, dass wir noch Menschen sind, aber dass wir ihm angehören und dass wir eine Zukunft haben bei ihm. Hast du die auch? Ich wünsche es dir und wenn nicht, Dann lass uns ins Gespräch darüber kommen. Amen.